ARD.
Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Die Strategie unserer Partner in Israel scheint darauf abzuzielen, Tod und Zerstörung zu vermeiden. Die Strategie uns gegenüber scheint dagegen zu sein, Hilfe zu leisten, das Zerstörte wieder aufzubauen und uns Beileid für den Tod unserer Zivilisten auszusprechen.
Der ukrainische Außenminister Kuleba beim G7-Treffen auf Capri. Es könnte gut sein, dass der US-Kongress heute doch noch dem umfangreichen Hilfspaket zustimmt, auf das die Ukraine so dringend hofft. Im NATO-Ukraine-Rat gab es gestern Zusagen für weitere Unterstützung. Und wie kam es zu dem Drohnenangriff gestern im Iran? War es ein Angriff aus Israel oder von Israel? Dazu gibt es Erklärungen von unserem Korrespondenten Uwe Lüb. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, dem 20. April um 7.30 Uhr. Der Ukraine gehen die Munition und die Luftabwehr aus. Das Land bemüht sich seit Monaten um Unterstützung aus dem Westen. Und natürlich ist es auch den Ukrainern nicht entgangen, dass Israel am vergangenen Wochenende einen umfangreichen Drohnenangriff aus dem Iran souverän abwehren konnte, mit Unterstützung der USA, Großbritanniens und Jordaniens. Was Außenminister Kuleba zum Ausdruck gebracht hat, dass sich die Ukraine im Vergleich zu Israel benachteiligt fühlt, was die militärische Unterstützung angeht, das empfinden offenbar auch viele Bürger so. Anna Engelke hat im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien mit unserer Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth gesprochen.
Einige Leute sagen so etwas wie, das ist doch Heuchelei, was uns seit 2 Jahren gesagt wird. Die Ukrainer fordern ja seit Beginn des russischen Angriffskrieges, den Himmel zu schließen. So war immer dieser Slogan. Also im Endeffekt das Land genau davor mit verschiedensten Mitteln zu schützen. Man hat das am Anfang vor allem in Europa als so eine Art Flugverbotszone interpretiert und dann aus guten Gründen auch immer gesagt, nee, also das geht nicht. Aber dieser Angriff auf Israel und die Verteidigung dieses Angriffes zeigt den Ukrainern, dass das sehr wohl möglich ist. Und Präsident Zelensky hat es selber gesagt. Er sagte, nun, da zeigen die Verbündeten, was sie können, so nach dem Motto. Und hier haben einige Menschen das Gefühl, dass ihr Leben einfach nicht so viel wert ist.
Ist denn die Erwartung, dass die NATO-Kräfte der Ukraine tatsächlich auch in ihrem ukrainischen Luftraum bei der Abwehr von russischen Raketen und Drohnen helfen soll, weil das ja ein ganz klares No-Go der NATO ist, die ja sagt, wir unterstützen die Ukraine militärisch von außen, aber alles, was quasi mit ukrainischem Boden zu tun hat, dass wir dort aktiv werden, da gibt es ja ein klares Nein von der NATO zu.
Ich habe nicht das Gefühl, dass hier jemand wirklich fordert, dass militärisch in irgendeiner Art und Weise von den Verbündeten eingegriffen wird. Es gibt ein ganz interessantes Statement, eine Rede von einem ukrainischen Oppositionellen, von einem ukrainischen Parlamentsabgeordneten vor wenigen Tagen vor der parlamentarischen Versammlung des Europarats. Und da sagt er sehr emotional: Wir fordern doch nicht viel. Wir fordern was ganz Einfaches. Und das, was die Ukrainer, sowohl die Opposition als auch die Regierung, als auch viele Menschen in der Bevölkerung fordern, ist, gebt uns die Waffen, wir kämpfen selber, wir brauchen die Systeme. Das ist unser allergrößtes Problem. Also ich höre hier von niemandem, natürlich würde sich jeder darüber freuen, wenn die Verbündeten nun hingehen und mit eigenen Kampfjets, russische Kampfjets oder Raketen oder was auch immer abfangen. Aber ernsthaft fordern tut es niemand. Aber die Kapazitäten, die man hat, den eigenen Luftraum eben zu schützen, sind zu gering. Und da ist man einfach abhängig von Lieferungen aus dem Westen. Und wenn die nicht kommen, kann man wenig tun. Oleksiy Honcharenko, der Oppositionelle, den ich erwähnt habe, sprach von 7 Patriot-Systemen, die man bräuchte. Und er betonte das so sehr emotional. 7, es sind doch nur 7. Was mir noch einmal gezeigt hat, wirklich wie verzweifelt viele Menschen hier sind in der Ukraine. Und einige sagen nun, dieser ganze Kontext, nicht nur die Verteidigung des Luftraums, sondern allgemein, dass die Militärhilfe gerade so wenig ist, dass wir so einen großen Munitionsmangel haben, führt eben auch dazu, dass sich immer weniger Menschen bereit erklären, wirklich an die Front zu gehen, weil wir würden uns melden, aber wenn wir genau wissen, dass wir nichts haben, um uns zu verteidigen, dass wir nichts haben, um uns gegen Drohnen, gegen Artillerie, gegen Gleitbomben, die wirklich massiven Schaden anrichten, zur Wehr zu setzen, dann wissen wir ja, dass wir sozusagen auf eine Suicide-Mission gehen. Also wir wissen, mit unseren eigenen Körpern, und viel mehr haben wir aktuell nicht, können wir gegen diese ganzen Waffen eigentlich nichts ausrichten. Das heißt, es ist ein Teufelskreis, so hat es zumindest der Dmytro Kuleba, der Außenminister, zuletzt genannt, ein Teufelskreis aus: Wir müssen den westlichen Partnern zeigen, dass wir überhaupt etwas erreichen können, aber wie sollen wir das, wenn wir dafür nicht die Waffen bekommen?
Vielleicht bekommen sie ja jetzt doch die ersehnte Unterstützung. Der US-Kongress will heute nach monatelanger Blockade über ein militärisches Hilfspaket in Milliardenhöhe für die Ukraine abstimmen. Kiew ist auf die Unterstützung im Umfang von umgerechnet 57 Milliarden Euro dringend angewiesen. Wovon das noch abhängt, dazu ein Bericht von Claudia Sarre aus Washington.
Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, steht unter massivem Druck. Ultrarechte Republikaner aus seiner eigenen Partei haben schon vor Wochen damit gedroht, ihn abzusetzen, falls er im Kongress über die Ukraine-Hilfen abstimmen lässt. Mike Johnson tut es trotzdem und ist zuversichtlich, dass er heute die nötige Stimmenmehrheit zusammenbekommt.
I don't walk around thinking about the motion to vacate. Right now I got to do my job, and so do all my colleagues, and I'm confident at the end of the day, in spite of all the drama, I think we're going to get that done.
Ich laufe nicht herum und denke über den Antrag auf Absetzung nach. Jetzt muss ich erstmal meinen Job machen und meine Kollegen auch, und ich vertraue darauf, dass wir es am Ende trotz des ganzen Dramas hinbekommen werden, so Johnson vor ein paar Tagen auf CNN. Gestern schon hatten Republikaner und Demokraten in seltener Einigkeit dafür votiert, die Abstimmung über das 95 Milliarden Dollar Hilfspaket voranzutreiben. Geplant ist es, über die Hilfen für die Ukraine, Israel und den Indopazifik einzeln abzustimmen. Als Zugeständnis an skeptische Republikaner soll ein Teil des insgesamt 61 Milliarden Dollar umfassenden Hilfspakets für die Ukraine als Darlehen gewährt werden. Auch ein Gesetzentwurf mit strengeren Maßnahmen zur Sicherung der US-Grenze soll zur Abstimmung kommen. Mike Johnson sagte auf CNN, es werde Zeit, dass der Kongress handle.
And we are going to stand by.
Wir werden Israel, unserem engen Verbündeten, beistehen. Wir werden für die Freiheit eintreten und dafür sorgen, dass Putin nicht durch Europa marschiert. Ein starkes Amerika ist gut für die ganze Welt.
Das sind die Argumente der Befürworter der Ukraine-Hilfen. Aber reicht das, um eine Mehrheit zu überzeugen? Nochmal Claudia Sarre.
Politische Beobachter sind relativ zuversichtlich, dass die Hilfspakete im Kongress heute eine Mehrheit finden. Republikaner wie der Kongressabgeordnete Jared Moskowitz machten sich öffentlich für die Ukraine-Hilfen stark. Wir schicken damit eine Botschaft an all unsere Verbündeten in der Welt, dass sie sich auf Amerika verlassen können und dass nicht noch mehr Macht an Russland und China übertragen wird. Wenn dieses Gesetz scheitert, dann sind Russland und China die Gewinner. Einige rechte Hardliner der Republikanischen Partei allerdings sind strikt dagegen, Kiew zu unterstützen und haben angekündigt, Sprecher Johnson deswegen absetzen zu wollen. In einer ähnlichen Situation ist im vergangenen Jahr sein Vorgänger Kevin McCarthy gestürzt worden. Einer der Hardliner ist Thomas Massie aus Kentucky.
I'm concerned that the speaker's cut a deal with the Democrats to fund foreign wars rather than to secure our border.
Ich mache mir Sorgen, dass der Sprecher einen Deal mit den Demokraten gemacht hat, um ausländische Kriege zu finanzieren, anstatt unsere Grenze zu sichern, so Massie. Ob die Revolte der rechten Hardliner Erfolg hat, hängt davon ab, ob die Demokraten im Falle eines Falles gegen den Sturz des Trump-Unterstützers Mike Johnson stimmen würden. So oder so, sollte der Kongress die Hilfspakete heute absegnen, müssen sie noch durch den Senat und von Präsident Biden unterzeichnet werden. Das alles soll zügig passieren, damit die Ukrainer die dringend benötigten Mittel so schnell wie möglich bekommen.
Der NATO-Ukraine-Rat hat ja gestern weitere Unterstützung beschlossen. Allerdings können die einzelnen Länder selbst entscheiden, wie viel sie beisteuern wollen. Was da gestern entschieden wurde, fasst Martin Seiler aus der Nachrichtenredaktion zusammen.
Die Entscheidung ist laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach einer Prüfung der Bestände erfolgt. Konkrete Ankündigungen sollen in den nächsten Tagen durch einzelne Mitgliedstaaten gemacht werden. Länder, die selbst keine entsprechenden Ressourcen haben, wollen finanzielle Unterstützung für den Kauf von Abwehrsystemen für die Ukraine leisten.
Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Da gab es ja gestern früh einen Drohnenangriff im Iran. Diese Drohnen, die im Raum Isfahan aufgetaucht sind und offenbar keinen Schaden angerichtet haben, wo kamen die her? Weiß man das jetzt genauer? Unser Korrespondent Uwe Lüb hat dazu eine wahrscheinliche Erklärung.
Wenn es tatsächlich Mini-Drohnen waren, dann sind die mutmaßlich wirklich nicht von außen gekommen. Es kann aber sein, und das ist ein Wort, was im Iran schon fällt, dass es eine Infiltration gegeben hat, was so viel heißt, dass irgendjemand eben im Iran im Auftrag Israels gehandelt haben muss. Entweder Agenten, die tatsächlich frisch reingebracht wurden, oder jemand, der schon länger dort als Spion oder wie auch immer für Israel arbeitet und einen entsprechenden Befehl oder Auftrag von Israel bekommen hat.
So viel zum Ablauf, zumindest wie es gewesen sein könnte. Und wie wird die Militäraktion in Israel selbst gesehen? Eindrücke von unserem Korrespondenten Tim Aßmann.
Während die Regierung in Jerusalem sich zu dem Angriff im Iran gestern weiter in Schweigen hüllt und es keine Bestätigung für eine israelische Beteiligung gibt, steht diese für die Medien des Landes und für Militärexperten fest. Über den Umfang des Angriffs gibt es Spekulationen, unter anderem darüber, ob neben Drohnen auch israelische Kampfflugzeuge beteiligt waren, die außerhalb des iranischen Luftraums operierten und Raketen auf eine Radarstation im Iran abfeuerten. Die allgemeine Annahme in Israel ist, dass dem Regime in Teheran die Botschaft gesendet werden sollte, dass seine Luftabwehr verletzlich ist und Israel Ziele im Iran treffen kann. Gleichzeitig war die Attacke nach Ansicht von Beobachtern begrenzt, um keine weitere Eskalation auszulösen.
Und was könnte darüber hinaus das Ziel eines solchen anscheinend symbolischen Angriffs gewesen sein? Was wollte Israel bewirken und was der Iran? Das hat Cornelius Adebar von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Gespräch mit Carsten Schmiester in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien so erläutert.
Na, es geht auf beiden Seiten ja auch um Abschreckung. Also Abschreckung in einem konventionellen, also nicht nuklearen Sinne, wo man dem Gegner, dem Feind klar macht, wir lassen nichts unbeantwortet und wir schlagen zurück, wenn wir angegriffen wurden. Das war das vor allen Dingen, was Israel auch betont hat nach diesem massiven Raketen- und Drohnenangriff vom Wochenende. Weil es sich grundsätzlich in der Region ja bedroht ist, dass es auf einen solchen massiven Schlag, selbst wenn er also nur einen Personenschaden wohl und geringe Sachschäden verursacht hat, dass sie das nicht im Raume stehen lassen können. Wenn jetzt Israel sich ausgerechnet hat, dass sie eben mit diesem sehr begrenzten Schlag der Abschreckung Genüge tun können und gleichzeitig aber Iran, weil Iran auch die Eskalation nach allem, was wir wissen, nicht will und eben keinen Krieg mit Israel will, in dem dann eben auch die Amerikaner höchstwahrscheinlich mit hineingezogen würden. Das wäre dann natürlich schon so ein bisschen auch ein Signal, wer hat hier das letzte Wort? Das könnte dann Israel sein. Und Iran schafft es aber, weil es eben halt auch ein autoritärer Staat ist, am Ende hier nach innen hinein zu signalisieren, wir haben gegengeschlagen. Das war sozusagen das Wichtige. Und was jetzt von Israel gekommen ist, das war eigentlich nicht viel. Und dabei könnte man es jetzt bewenden lassen.
Eine Einschätzung des Politikwissenschaftlers Cornelius Adebar. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.